Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo? Schönen guten Tag. Dankeschön. Ja, mein Name ist Rainer Sänger und ich freue mich sehr, hier zu sein und über das Thema Begrüßung vor und in der Psychotherapie, in den psychotherapeutischen Sitzungen, was zu erzählen. Ich habe seit 25 Jahren eine Praxis in Hildesheim und beschäftige mich intensiv mit der Begegnung mit Menschen und wie Menschen miteinander ticken, ob sie miteinander ticken oder wie sie sich missverstehen und wie sie sich gezielt missverstehen mit ihren Eltern, mit ihren Kindern und mit sich selbst. Wie Sie an dem Titel sehen, Guten Tag, Herr Sänger, ergibt sich das aus meinem Namen, weil ich höre das tagtäglich, Guten Tag, Herr Sänger. Und ich fand den Titel einfach wunderbar, weil das kommt so locker aus dem Mund heraus und damit begrüßen mich die Leute halt ständig. Eine Begrüßung ist wie ein Blumenstrauß, den man bei der ersten Begegnung bekommt. An dem Strauß erkennt man die Vielfalt und Qualität und Absicht der Menschen. Das ist doch besser. Der einem gegenübersteht. Und man erkennt auch die eigene Reaktion auf diesen Strauß Blumen. Beides ist im Sinne dieses Buches wichtig und interessant wahrzunehmen. Was für Blumen, wie viele, wie sie gereicht werden und welche Erwartungen daran geknüpft sind und wie sie behandelt werden, bestimmen die Beziehungsqualitäten, die darauf zwischen Klient und Therapeut entstehen. In meinen Ausbildungsjahren und in den ersten Jahren meiner Praxisarbeit habe ich ein Werkzeug, in das mir viel geholfen hat, wichtige Augenblicke der Beziehungsqualitäten genauer empfinden zu können. Ich habe sie durch eine Art emotionale Augenblicksfotografie festgehalten und erinnerbar gespeichert. So sind viele flüchtige Situationen im Mittel- und Kurzzeitgedächtnis bei mir eingeordnet und für verschiedene Zwecke abrufbar. Insbesondere meine eigenen inneren Reaktionen und Bewegungen auf solche Fotos wurden wichtig, um meine professionelle Wahrnehmung von meinen privaten Gefühlen während der Therapiesitzung unterscheiden zu können. Denn die Fähigkeit zur professionellen Nähe ist etwas anders als die zur privaten Nähe. Sie ermöglicht einen produktiven Blick in die Lebensgewelten des Klienten, der in der privaten Nähe durch eigene blinde Flecken verhindert würde. Um den professionellen Blick beibehalten zu können, braucht es eine ständige Selbstreflexion, die die Gefahren der verschiedenen Formen der Übertragung und Gegenübertragung nicht verhindern, aber in Grenzen halten kann. Und oft begegne ich mir in den Gesprächen auch selbst. Meistens begrüße ich mich auch im Stillen, um eine freundliche Nähe zu mir aufrechtzuerhalten. Letztlich ist die Begrüßung ein komplexes und universelles Ritual, das jeder durchführt. Hier kann man herausfinden, wen man vor sich hat oder ob man einander vertraut oder nicht. In der Begrüßung, vor allem in der allerersten, offenbart sich durchaus für den Betrachter die ganze Persönlichkeit der begrüßten Person. Manchmal entscheidet sich schon dort, ob die Begegnung im Sinne dieses Buches eine gute wird, ob die Therapie gelingt oder scheitern wird. Daher verdienen die Begrüßungen im therapeutischen Zusammenhang eine besondere Aufmerksamkeit. Manche Begrüßungen fallen kurz aus, manche lang, manche sehr kurz und unscheinbar. In manchen fängt schon die Therapie an und in manchen zeigt sich, dass die Therapie nicht gelingen wird. Manche Begrüßungen sind wichtig, manche sind jedoch leere Floskeln. Wie auch immer, wir Menschen begrüßen einander, wenn wir uns begegnen, sei es durch offene, klare Signale oder durch verstecktes Hinüberlinsen, begrüßende Gedanken oder kontaktierende Gefühle. Manchmal sind sie ohne Handkontakt, manchmal nur mit leisen Blicken und manchmal fragend, manchmal sehr bestimmt und kontrolliert. Die ausgetauschten Blicke, Die wahrzunehmende Ausstrahlung und die zu hörende Stimme und der körperliche Begrüßungskontakt sind die elementaren Werkzeuge der Begrüßung. Allein der Handkontakt, der bei uns im Westen sehr gepflegt wird, wenn er stattfindet, drückt im wahrsten Sinne des Wortes aus, wer man ist, wie man denkt und was man will. Es gibt die Hand geben, die Hand hinhalten oder abgeben, die kalte Flosse reichen oder den Schraubstockgriff, der einsam, beherrschend oder frisch sein kann. Es gibt die ziehende, die gebende, die übergriffige, ergreifende Hand oder auch die halbe Hand. Aus den Begrüßungen ergeben sich die Gesprächseinstiege. Ohne eine gute, eine passende Begrüßung ist der Einstieg als vertiefender Weg in die Problematik einer Person schwer zu finden. Mit anderen Worten, eine gute Begrüßung ergibt einen guten Gesprächseinstieg. Eine schlechte Begrüßung ist eine künstliche, eine mechanische, eine technische und förmliche Begrüßung. Eine gute Begrüßung ist echt. Eine Begrüßung, in der sich niemand versteckt. Die Echtheit gelingt, wenn beide Seiten genug Persönlichkeit besitzen, einander zu vertrauen und Interesse am Thema zu haben und offen sind für den unbekannten Weg, der vor ihnen liegt. Nun kann Echtheit in Gesprächseinstieg einfließen. Der Gesprächseinstieg ist also die zweite Phase nach der Begrüßung. Wie zwei Wanderer, die einen passenden Wanderweg suchen, schauen Klient und Therapeut nach den Zeichen und Wegen, die die psychische Landschaft des Klienten anbietet. Wo geht's lang? Worum geht es? Worum geht es heute? Was besprechen wir? Was ist wichtig? Was bietet sich an? Diese Fragen werden hier möglichst gut beantwortet. Wie das klappt und was dem im Wege steht, wird sich auf der Wanderung zeigen. Der Umgang mit dieser Phase der Annäherung an das Hauptthema ist schon ein wichtiger Teil der Therapie selbst. Klient und Therapeut schwingen sich aufeinander ein und schauen, wo es langgehen kann. In den folgenden kurzen und auch etwas längeren Begrüßungen und Gesprächseinstiegen sind beginnende Gespräche zu einem vereinbaren Termin. So. Ich fange mal mit einem klassischen Beispiel an, was mir ganz oft begegnet. Der folgenden Person war nicht bewusst, wie sie die Menschen schon ab dem ersten Kontakt anschaut. Sie wirkte sehr mit sich in Gedanken beschäftigt und hatte allerdings dabei die Eigenart, ihr Gegenüber direkt anzugucken, gewissermaßen anzustarren. Sie merkte das aber nicht. Das schien in den ersten Minuten des Gespräches klar zu sein. Der lösende Umgang damit war dann die kreative Fortführung des Gespräches. Blickkontakt. Es klingelt. Die Tür geht auf. Die erste Begegnung. Unsere Blicke begegnen sich. Sie kommt 3 Schritte auf mich zu, ohne ein Wort, mit ausgestrecktem Arm und offener Hand. Schaut direkt ohne Pause in meine Augen. Sie merkt, dass ich ihre Gesten mit meinen Blicken registriere. Wir geben uns die Hände. Ich spreche zuerst. Guten Tag, Frau O. Guten Tag, Herr Sänger. Ich hoffe, ich bin noch pünktlich. Sie schaut mich immer noch direkt an und ich mache die Tür zu. Ja, sind Sie, Frau O. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Sie setzt sich, schaut mich dann wieder an, ohne die Lider zu bewegen. Ich frage Sie, was kann ich für Sie tun? Ja, wo soll ich anfangen? Sie fragt ein bisschen in sich hinein, schaut mich aber immer noch direkt an. Ich habe das Gefühl, ich mache den Menschen Angst. Sie sagen immer, warum ich denn so gucken würde. So ohne Gefühl, so starr. Dabei habe ich selber Angst und kann aus meinen Gedanken gar nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie ich gucke. Ich gucke einfach. Ich verstehe das nicht. Sagen Sie, geht es Ihnen darum, dieses Missverständnis zwischen Ihnen und den Menschen aufzuklären? Dann können Sie sich endlich um Ihre eigene Angst kümmern. Ja, das möchte ich. Vielleicht ist das Erste das Schwierigere. Meine Angst um mich ist mir näher als die Angst der Menschen vor mir. Okay, dann fangen wir mit dem Ersten an. Nun ging das Gespräch weiter. Zur Erläuterung. eine Eigenart, die Beachtung braucht, weil sie ihren Hintergrund hat. Menschen anzuschauen ist das eine. Dieselben anzustarren, allerdings in Gedanken, ist etwas anderes. Wobei hier eine Differenzierung notwendig ist. Frau O. starrte nicht, sie schaute durch mich hindurch. Sie sah mich nicht an, hatte aber ihre Augen auf meine gerichtet. Es gibt einen sehr schönen Weg, die Art des Anschauens zu betrachten. Wie ein Bild, das vor einem steht, kann man während des Gespräches eine Momentaufnahme des Blickes machen, ihn aufnehmen, wahrnehmen und erkennen. Und wie man weiß, ist der Blick eines Menschen ein Fenster zu seinem innersten Wesen. Frau O. spürte, dass ich ihren Blick anders interpretierte und willigte ein, dem nachzuspüren. Als wir die Reihenfolge festlegten, erst ihr Inneres, dann das Äußere, beruhigte sie sich und fühlte sich gesehen. Bei der nächsten Situation ging es nicht um den Blick, sondern um eine Art und Weise des Gesprächseinstieges zum Thema Loyalität. Eine unscheinbar wirkende Frau mit kurzem Haar und blassem Gesicht begrüßte mich. Über den Smalltalk fanden wir den Zugang zu den tragenden Kräften von Loyalität und Liebe. Sie gab sich ein bisschen schüchtern, schien aber einen Schalk im Nacken zu haben. Erst langsam im Lauf der Gespräche schaute sie mir selbstbewusster in die Augen. Es wurden gute Gespräche. Guten Tag, Herr Sänger. Sie hat einen sehr verbindlichen Händedruck. Guten Tag, Frau F. Haben Sie alles gut gefunden? Ja. Ihre Praxis habe ich sofort gefunden. Aber der Parkplatz, der war eine Herausforderung. In der näheren Umgebung ist es manchmal schwierig, sage ich zu ihr, einen guten zu finden. Ja, Herr Sänger, nicht nur, dass er weit weg ist, er ist auch fast zu klein gewesen. Haben Sie es denn auch gut geschafft? Wir gehen in den Besprechungsraum. Allerdings habe ich den vor mir, glaube ich, ein bisschen angetitscht. Vielleicht hätte ich meinen Namen auf einem Zettel hinterlassen sollen. Wir setzen uns. Sagen Sie, Herr Sänger, meinen Sie, ich habe einen Fehler gemacht? Der Rückwärtsgang geht aber auch immer so schwer rein. Nein, ich glaube nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Herr Sänger, gut, dass es hier so schön warm ist, sonst würde es mir eiskalt bei dem Gedanken, oder? Ich folge Ihnen auf dem Fuß. Einen Fehler zu machen ist schon mehr als nur einen Fehler zu machen. Ganz genau. Es gibt zwar Grenzen, aber die sind schwer einzuhalten. Ich habe immer versucht, Fehler zu vermeiden, aber es klappt nicht immer. Sagen Sie, verstehe ich Sie richtig? Eines Ihrer Lebensprinzipien ist es, Fehler zu vermeiden. Also neben anderen natürlich. Ja, das stimmt. Meine Mutter sagte oft, Hauptsache du machst keine Fehler. Hat das geklappt? Nein. Ich habe oft Fehler gemacht, also nicht nur die normalen wie in der Schule, in Mathematik oder, sondern auch unnormale wie, ach, ich habe immer gedacht, hoffentlich mache ich es richtig. Und schon war es falsch. Was ist das Gegenteil? Von was? Na, von Fehler machen. Richtiges tun? Und wessen Richtiges? Na, meins. Oder Mamas? Sie guckt mich plötzlich ein bisschen anders an und sagt, Herr Sänger, ich hatte gedacht, wir würden langsamer machen. An ihr kommt niemand ohne Eingeständnis vorbei. Herr Sänger, das ist ein bisschen theatralisch, oder? Stimmt. Stimmt aber, oder? Ja, stimmt. Und nun? Jetzt geht's los. Sie sagt leise, ich bin dabei. Wir waren beide überrascht über die Richtung und Intensität des Gesprächs in dieser Sitzung. Vom Parkplatz zur möglichen kleinen Fahrerflucht, über die Fehlerbezichtigung und dem Lebenskonzept der Fehlervermeidung zur Mutterbeziehung. Aber wie so oft beginnt Wichtiges langsam und über Umwege. Wenn man im Leben etwas vermeiden will und das zu einem wichtigen Teil im Verhalten einer Person wird, entwickelt man leider den Hang, genau das zu tun, was man vermeiden will. Als ob das Unterbewusstsein, hier das Konzept der Fehlervermeidung, es dem Menschen immer wieder anbietet, um es nicht nur zu überprüfen, sondern auch zu korrigieren, weil es eher Leid mit sich bringt. Die hilfreiche Korrektur bedeutet in diesem Fall, ich gebe die Loyalität zur Mutter auf, erkenne dadurch meinen Weg und beginne ihn zu gehen. Die Loyalität zur Mutter war nicht nur bei diesem Thema ein tragendes Element unserer Gespräche, auch die Fähigkeit zur Dankbarkeit und Kommunikation verdankte sie der Liebe zur Mutter. Nur ein schweres Thema. Aber auch schwere Themen gehören auch zum Leben, wie Sie bestimmt oder hoffentlich wissen. Kindablehnung. In dem folgenden einführenden Gespräch bot eine 34-jährige, sehr mutige Frau, die frisch entbunden hatte, ein brisantes Thema an. Angst und notwendiger Mut spiegelten sich in ihren Augen wider. Es entstand schnelles Vertrauen zwischen uns. Das war sehr angenehm. Das Gesprächstempo war sehr langsam. Ich sage, guten Tag. Guten Tag. Sie hat einen sehr guten Handgriff. Kommen Sie herein. Dankeschön. Wir stehen noch im Empfangsraum. Herr Sänger, ich komme, weil ich ein Problem mit meinem neugeborenen Kind habe. Also ich meine, weil ich ein Problem mit meinem Kind habe, glaube ich. Also ich meine wenigstens, dass es so ist. Ich will mein Kind nicht. Ich kann es nicht leiden und ich will es nicht sehen müssen. Wir gehen in den Gesprächsraum nach diesem schweren Satz und setzen uns. Ich frage Sie, ist das erst jetzt so oder hatten Sie schon vor der Entbindung schon mal so ein Gefühl? Ich hatte einmal bei einem Geschlechtsakt mit meinem Mann so ein seltsames Gefühl von Kälte und Angst. Also nicht wegen meinem Mann, sondern mehr aus mir heraus. Es dauerte nur 2 Sekunden. Sie meinen, Ihr heutiges Gefühl hängt vielleicht damit zusammen und wurde damals angekündigt? Ja, wie? Weiß ich nicht, aber es ist ein starkes Gefühl in meinem Bauch. Kann sowas sein? Es ist 9 Monate her. Sagen Sie, während der Schwangerschaft hatten Sie doch bestimmt auch verschiedene Gefühle, Gedanken und Ahnungen, oder? Ja, das stimmt. Viel ist mir durch den Kopf gegangen. Wenn ich die ganzen anderen Mütter gesehen habe, wie sie Wäsche und Bettchen und diese Sachen gekauft haben, wurde mir ekelig zumute. Ich habe dann trotz Kälte und Wut gespürt. Und meinen dicker werdenden Bauch habe ich gehasst und dieses Balg darin auch. Weiß Ihre Mutter davon, dass ich das Kind habe? Nein, dass Sie es so lieben, wie Sie es lieben. Ich liebe es nicht, ich will es nicht. Was sagt Ihre Mutter? Sie macht mir keine Vorwürfe. Und Ihre Großmutter? Meine Großmutter ist schon tot. Wieso fragen Sie nach der? Sie ist in Gedanken. Sie flüchtete damals vor den Russen am Ende des Krieges nach Pommern. Und Mama erzählte einmal, dass Oma sehr oft vergewaltigt wurde und hatte sich verkaufen müssen, um am Leben zu bleiben. Und ihre Kinder, also auch meine Mama, waren ihr eine furchtbare Last. Meine Mama hat noch 4 Geschwister. 3 davon sind auf der Flucht umgekommen. Sie meinen, da wäre eine Verbindung? Vielleicht. Liebe und Tod kennt kein Erbarmen. Genauso wie das Leben. Es gebiert sich einfach, wo es kann und darf.
Herr Sänger, ich verstehe das nicht so ganz. Die Erfahrung meiner Oma, meiner Mutter, dann ich, jetzt mein Kind. Wenn ich so überlege, diese Menschenkette hat etwas Erleichterndes und Befreiendes. Als ob ich eine Taschenlampe in einen großen, dunklen Raum halte und sehe nur Umrisse von Personen, die dort stehen. Wir bleiben lange still. Dann sagt sie nach einigen Minuten: Danke erstmal. Bitteschön. Die Klientin gab sich ehrlicherweise ihrer Wut, ihrer Angst, ihrem Ausgeliefertsein hin. Ihre Worte Balk, ekelig und Kälte drückten ihre Haltung aus. Ehrlich und offen zeigte sie mir diese Gefühle. Vielleicht ehrlicher als manch andere frische Mutter sprach sie über ihre Not. Was Hilfe oder Therapie hier bedeuten kann, weiß ich nicht vorher. Denn die Frau war nicht verrückt. Sie steckte in einer schweren Krise, in einer depressiven Phase, in einer Identitätsverstrickung. Sie lernte schmerzhaft, Mutter zu werden. Sie gebar sich selbst. Vor meinem inneren Auge sah ich sie in einer Reihe von Frauen, die es nicht leicht hatten, zu ihrer Zeit das Leben zu meistern. Dieses bot ich ihr an. Auch bot ich ihr an, dass sehr vieles Liebe ist, auch ihre Kindablehnung. Schwere Angebote, zugegeben, aber Angebote. Sie konnte es annehmen, erstmal. Dann ging sie. Wir trafen uns noch einige Male, bis sie mit ihrer Mutter vermehrt ins Gespräch kam. So erzählte sie mir dann einmal. Es ging für ihre Verhältnisse sehr gut weiter. Kein leichtes Thema. Nun etwas Lustiges. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das finden. Es geht um Sexualität. Sexualität kann auch lustig sein. Seit 2 Jahren kam er in meine Praxis. Wir hatten uns einige Zeit lang wöchentlich und dann in etwas größeren Abständen getroffen. Heute kam er wegen eines speziellen Themas und kam schnell zur Sache. Ich durfte erleben, wie mich dieser Mann mit der Liebe zu seiner Frau umgab. Und oft musste ich im Laufe des Gesprächs ein freudiges Lachen unterdrücken, aber Schmunzeln war angesagt. Lustige Sexualität. Guten Tag, Herr Sänger. Eine warme, schlanke Hand begrüßt mich. Guten Tag, Herr K. Kommen Sie herein. Ja, Herr Sänger, ich komme heute, um etwas ganz Spezielles zu besprechen. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht. Warten Sie mal, Herr K. Ich hole mal eben Ihre Frau rein.
Wie?
Moment, Herr K. Ich öffne die Tür und bitte die unsichtbare Frau K. herein, wie in einer Pantomime. Bitte nehmen Sie Platz. Ich stelle der unsichtbaren Frau K. einen Stuhl hin. Herr K. schaut nur verdattert, wird auch ganz unruhig. Herr K., das ist ein symbolisches Spiel, um dem auf die Schliche zu kommen, was Sie als Ehemann eben nicht ausdrücken konnten. Sind Sie damit einverstanden, dass wir uns die Situation so einmal anschauen?
Ja.
Gut. Dort auf dem leeren Stuhl sitzt nun also Ihre Frau. Sie weiß natürlich, was sie gesagt hat und vor allem weiß sie auch, was sie damit sagen will.
Bestimmt.
Sagen Sie, lieben Sie Ihre Frau?
Ja, sehr.
Sehr schön. Nun setzen Sie sich einmal auf den Stuhl dort, auf dem gewissermaßen Ihre Frau sitzt. Okay. Er setzt sich auf den leeren Stuhl.
Nur noch 5 Minuten.
Das lese ich aber noch zu Ende. Jetzt frage ich Sie, Frau K., ich spreche ihn als seine Frau an.
Worum ging es Ihnen in dem Gespräch mit Ihrem Mann, das er anscheinend nicht recht benennen kann? Herr K. spricht nun als seine Frau und es sprudelt nur so aus ihr heraus. Ja, er findet es völlig normal, dass er beim Sex lacht. Er fängt manchmal mittendrin an, laut zu lachen, dass ich nicht weiß, ob er mich auslacht, unsere Aktion auslacht oder nur lustig ist. Er lächelt selbst. Und dann kurz vor seinem Orgasmus fängt er auch noch an zu flöten. Also nicht so richtig, aber doch wie ein Flöten. Manchmal muss ich mitlachen, aber dann geht meine Lust im wahrsten Sinne des Wortes flöten. Er schmunzelt wieder. Ja, das ist es. Ich finde, er ist einfach zu wenig ernst dabei. Also nicht bierernst, sondern so normal ernst eben. Ja. Ich frage ihn, wie Sie? Ja, wie ich, Herr Sänger. Sagen Sie, sprachen, schauten Sie oft zu Ihrem Mann rüber. Wie hat er Sie beim Zuhören angeschaut? Er lächelte liebevoll. Gemein ist das. Wie gemein? Na süß, gemein eben. Wieso haben Sie sich eigentlich in ihn verliebt? Na, weil er so gerne lacht. Das macht das Leben einfach heller. Aber beim Sex darf er nicht. Doch, nein. Aber so? Ja, doch, doch. Danke, Frau K. Und an Herrn K. gewendet, bitte nehmen Sie wieder auf Ihrem Stuhl Platz. Er setzt sich dort wieder. Er sagt, das habe ich auch noch nicht erlebt, Herr Sänger. Kann meine Frau jetzt hier bleiben? Er lacht. Dankeschön, Herr Sänger. Bitte. Das Gespräch ging dann noch etwas weiter. Wie deutlich wird, war Herr K. freudig überrascht über meine gewählte Methode der sogenannten Stellvertreterarbeit mit Stühlen, die andere Personen darstellen und in die man sich praktischerweise hineinsetzen kann. In diesem Fall in die seiner Frau. Dadurch wurde auch ermöglicht, dass seine Frau die Gedanken und Gefühle besser ausdrücken kann, die ihn beschäftigen. Möglicherweise auch dadurch, dass er es ohne diese Methode von Mann zu Mann hätte sagen müssen und sich vielleicht ein bisschen geschämt hätte. Nun konnte er es mir in Verkleidung seiner Frau beschreiben und die Worte flossen nur so aus ihm heraus. Beeindruckend war es, wie schnell er die Worte seiner Frau fand. Beeindruckend war auch, dass die fröhliche Intimität der beschriebenen Sexualität keinerlei Entblößung erfuhr und sich auch im Grund wiederfand, warum sich beide kennengelernt haben. Na, weil er so gerne lacht. Und zum Abschluss ein Nachwort. Die vielen Male, guten Tag, Herr Sänger, gehört zu haben, über die ganzen Jahre und die vielen intensiven Gesprächseinstiege sind ein großer therapeutischer Erfahrungsreichtum. Auch wenn Sie nur den Anfang einer therapeutischen Zusammenarbeit widerspiegeln, leiten Sie doch durch Ihre Qualität den nächsten, tieferen Teil der Therapie ein. Sie bereiten den Weg in das aktuelle, sichtbare Thema dieses Tages, in die Gefühle und Gedanken unter der Oberfläche und in die tieferen Gefilde der Seele. Wie ein Bauer, der das Feld durch seine Saat für eine gute Ernte bereitet, so bereiten Klient und Therapeut in den ersten Stunden und Wochen den emotionalen und mentalen Boden für eine gute Ernte, für tiefere Erkenntnisse, für wichtige Veränderungen in der Persönlichkeit des Klienten. Hier in der Anfangsphase findet sich ein Weg, wo vorher keiner war. Hier findet Begegnung statt, die vorher keiner ahnte. Hier kann Großes seinen Anfang nehmen, ausgelöst durch eine unscheinbare, aber gelungene Begrüßung, die Vertrauen schafft. Der Mut und der Drang des Klienten, sich in seiner Lebenshaltung und Lebenssituation zu zeigen und die Empathie und Kompetenz des Therapeuten, ihn genau darin zu erkennen, kommen zu einem neuen zusammen und begrüßen einander. Wie schon im ersten Augenblick der Begegnung die Erkenntnis verborgen liegt, nämlich die Erkenntnis darüber, wie es werden wird und wie wir uns finden werden, so ist in den nächsten Augenblicken der Gespräche der gemeinsame Wille spürbar, dieses Neue zu entwickeln. Wenn sich Therapeut und Klient im Neuen auf Augenhöhe begegnen, kann darin mit dem Ritual der Begrüßung das nächste Wichtige begrüßt und besprochen werden. Dankeschön. Dieser letzte Dialog ist auch als Audiodatei beim Verlag, Ernst-Reinhardt Verlag, auch nochmal zu hören. Ist genauso lustig. Wenn Sie mögen, ich stehe noch hinter der Wand, vielleicht für Gespräche zur Verfügung.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.